Corona in Bayern, der Podcast. Thorsten Otto und Expertin Jan Tuczynski sprechen über die Herausforderungen durch das Virus.
Herzlich willkommen zur 9. Folge von Corona in Bayern. Mein Name ist Thorsten Otto und ich bin auch heute für Sie da. Gemeinsam mit unserer Fachfrau Jan Tuczynski werde ich Sie mit allen wichtigen Infos zu Corona versorgen. Wir haben auch heute wieder besondere Geschichten, wie Menschen in Bayern der Krise trotzen. Und es gibt praktische Tipps für Ihren Alltag in dieser Ausnahmesituation. Ich weiß nicht, vielleicht geht es Ihnen ja genau wie mir. Ich schlafe gerade überhaupt nicht gut. Ich träume wirklich wildes Zeug. Heute Nacht habe ich zum Beispiel geträumt, dass es an der Tür klingelt. Ich gehe runter. Es ist dunkel, mach die Tür auf und dann steht der Horst Seehofer und fragt mich, ob er bei uns schlafen kann. Also es sind seltsame Zeiten. Jedenfalls wird uns unser Podcast-Psychiater Doc Pablo heute auch wieder Tipps geben. Diesmal, wie wir in diesen unruhigen Zeiten gut schlafen können. Und apropos Horst Seehofer, der Bundesinnenminister hat sich ja heute gegen eine schnelle Lockerung der Ausgangsbeschränkungen ausgesprochen. Solange das Virus wütet, ist der Schutz der Menschen alternativlos. So wird er in der SZ zitiert. Nötig sei große Disziplin, etwa bis zur Osterzeit. Und ähnlich hat sich auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in einer Videobotschaft geäußert.
Was bedeutet das, wenn wir wissen, diese Stunde dauert keine 60 Minuten, sie dauert womöglich Wochen? Es bedeutet verzichten. Darauf, die Eltern und Großeltern zu sehen, sich mit Freunden zu treffen, mit ihnen essen zu gehen, zu feiern oder einfach auch nur nach einem langen Winter gemeinsam in der Sonne zu sitzen. Darauf zu verzichten, das fällt uns allen schwer, auch mir. Doch nur der Verzicht verhindert, dass wir dauerhaft verlieren, was wir lieben. Die überwältigende Mehrheit in unserem Lande hat das verstanden.
Eindringliche Worte des Bundespräsidenten. Und jetzt ist Jan Tuczynski bei mir, unsere BR-Wissenschaftsredakteurin. Servus, Jan.
Hallo.
Jan, es verdichten sich ja gerade die Hinweise, dass die Ausgangsbeschränkungen also bis Ostern gelten könnten, was auch immer das dann genau heißt. Das wären ja mindestens noch mal 2 Wochen. Ist das realistisch und vor allem ist es sinnvoll aus deiner Sicht?
Ja, tatsächlich ist das jetzt so die Zeitspanne, wo man gesagt hat, spätestens da kann man mal zurückgucken und kann sich anschauen, haben die Maßnahmen etwas gebracht. Also wir haben ja immer davon geredet, dass man mindestens mal 2 Wochen warten muss, weil wir mit den Zahlen immer 2 Wochen zurückliegen, bis man dann überhaupt sagen kann, so jetzt verändert sich etwas, jetzt gehen die Infektionszahlen zurück, die Kurve flacht ab. Und wenn man dann noch eine Woche drauf gibt, ja, dann ist man schon quasi bei Ostern, bei uns in Bayern in den Osterferien. Und dann, denke ich, muss man tatsächlich mal drauf gucken und sagen, so wie ist es jetzt und können wir das Ganze jetzt wieder etwas lockerer handhaben.
Aber wenn dann die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben sind, dann ist ja das Virus deswegen nicht weg. Kriegen wir dann die nächste Welle?
Also ganz ausschließen kann man das tatsächlich nicht. Das sind so die Vorhersagen der Epidemiologen, die sagen, ja, wahrscheinlich werden wir dann zumindest an einzelnen Punkten wieder lokale Ausbrüche sehen und dann müssen wir im Zweifelsfall da auch nochmal die Stellschrauben wieder enger ziehen. Aber wir können es zumindest dann auf diese Weise ein bisschen kontrollieren, wie viel das Gesundheitssystem eben verträgt. Aber dass es uns noch eine Weile begleiten wird und das vielleicht auch in Wellen, das halte ich für ein realistisches Szenario. Inzwischen.
Aber nochmal aus deiner Sicht, also dieser Zeitraum, diese Zeitspanne bis Ostern, das hältst du auch für sinnvoll?
Ja, das finde ich schon richtig, das jetzt mal so zu machen und dann aber auch den Leuten wirklich so eine Perspektive zu geben und zu sagen, so und da können wir dann auch damit rechnen, dass wir erstmal wieder durchatmen können und einfach uns auch frei bewegen können.
In diesem Kampf gegen Corona schließen sich ja jetzt deutsche Unikliniken zusammen. Ganz eng ist es eine Initiative der Berliner Charité mit dem Bundesforschungsministerium. Was kann denn dieses Netzwerk konkret leisten?
Also das Sinnvollste an diesem Netzwerk ist es tatsächlich, dass alle Unikliniken daran beteiligt sind und dass wirklich alle ihre Daten und ihre Erfahrungen da einspeisen. Das wäre aus meiner Sicht das, was man jetzt wirklich machen muss, dass man während der Ausbruch läuft und alle, mit denen Patientinnen und Patienten Kontakt haben, Behandlungserfahrungen, Therapieerfahrungen sammeln, dass die ihre Erfahrungen bündeln und dass das wirklich begleitet wird, auch von den Forschern, damit man dann hinterher auch wirklich sehen kann oder auch schon währenddessen sehen kann, welche Maßnahmen sind sinnvoll und welche nicht.
Ich würde sehr gerne mit dir über ein Interview reden, das die Kollegen von RS2 in Berlin mit dem Immunologen und Toxikologen Professor Dr. Stefan Hockerts geführt haben. Und das ist etwas merkwürdig. Seine Grundthese ist ja, das Virus macht uns nicht krank, die Angst davor schon. Wie kommt der Mann zu dieser Einschätzung? Ich meine, alle anderen anerkannten Experten, Drosten, Streeck, auch das RKI sehen das ganz anders, oder?
Ja, gerade diese Aussage, da ist er gar nicht so ganz alleine. Also tatsächlich habe ich mit Henrik Streeck auch nochmal darüber gesprochen, über speziell diese Aussage. Und es ist schon tatsächlich so, wir haben schon gerade sehr, sehr viel Angst vor diesem Virus. Also das hat natürlich auch mit den Maßnahmen zu tun. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass die Angst uns mehr krank macht als das Virus, aber dass wir gerade zu viel Angst davor haben, das würde ich auch unterstreichen. Tatsächlich stört mich an dem Interview aber eigentlich eher etwas anderes, nämlich so die Grundhaltung, alle anderen, die jetzt was machen, sind doof und ich weiß als Einziger, worum es eigentlich geht und was eigentlich sinnvoll ist.
Er sagt ja auch, die Reaktion der Politik sei unverhältnismäßig. Also da kommen wir, finde ich, schon in komisches Fahrwasser, oder?
Ja, absolut. Also das ist ja tatsächlich auch gerade so, wie man es macht als Politiker, macht man es ja letztlich falsch. Ja? Also es gibt die einen, die Jens Spahn vorwerfen, viel zu lange gezögert zu haben mit den Maßnahmen. Jetzt gibt es dann auch die, die sagen, das ist alles viel zu rigide. Also das ist wirklich wohlfeil, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, das ist alles falsch. Du kannst als Politiker es auch nicht einfach nur laufen lassen und sagen, wir gucken mal, was passiert, sollen sich die Leute doch infizieren, mir doch wurscht. Das finde ich auch schwierig. Insofern, das ist wirklich problematisch an diesem Interview, einfach jetzt draufzuhauen und zu sagen, es sind alles falsche Entscheidungen, die gerade getroffen werden.
Vor allem, was bringt diese Kritik in der jetzigen Zeit, wo diese Entscheidungen getroffen worden sind? Also will sich da jemand profilieren? Was erwartet er denn?
Naja, ich glaube, er bedient wahrscheinlich auch eine gewisse Sehnsucht in uns allen, nämlich die Sehnsucht eines Menschen, der kompetent rüberkommt und sagt, das ist alles nicht so schlimm. Die übertreiben alle. Also es beruhigt natürlich auch. Ja, das ist wohltuend, dass jemand sagt, entspannt euch mal, ist alles nicht so wild, alles nicht so dramatisch. Das ist, glaube ich, schon auch so ein ganz großer Teil, der gerade nicht bedient wird in dieser aktuellen Diskussion. Und in diese Lücke, da ist er voll eingestiegen.
Ist dieser Mann denn ein anerkannter Experte?
Er hat durchaus an renommierten Forschungseinrichtungen gearbeitet. Also es ist jetzt nicht so, dass der nicht vom Fach wäre, das kann man nicht sagen. Und er hat durchaus auch interessante Fragen gestellt in diesem Interview und dass natürlich auch unser Gesundheitssystem an manchen Stellen in den letzten Jahren nicht so optimal gelaufen ist, wie es hätte laufen können. Da hat er sicherlich auch recht. Also ich würde durchaus bei manchen Beobachtungen, die er macht, auch mit dem Kopf nicken. Aber es ist mir einfach ein bisschen zu einseitig und ein bisschen zu einfach, seine Antworten.
Er sagt ja auch, die Gesundheitssysteme in den südeuropäischen Ländern, die seien vorher schon überlastet gewesen, die Hygienesituation in den Krankenhäusern schon immer erbärmlich. Hat er denn damit recht?
Also was wir tatsächlich wissen, ist, dass in Italien in den letzten Jahren das Gesundheitssystem sehr runtergefahren und zusammengespart wurde. Also da sind inzwischen ein Drittel weniger Intensivbetten als noch vor 10 Jahren. Und dass das natürlich in so einer Situation, die wir jetzt haben, verheerend ist, das ist schon klar. Also ich glaube, da ist auch was Wahres dran. Und trotzdem ist natürlich das System in Italien nicht mit unserem zu vergleichen. Und es erklärt eben auch nicht, warum man sich jetzt überhaupt keine Sorgen mehr machen sollte.
Dieses Interview, das Hockerts eben gegeben hat, das wird ja wohl viral gehen oder ist schon viral gegangen. Was sagst du denn den Menschen, die dieses Interview hören und sich dann einfach nicht mehr an die Maßnahmen wie Kontaktverbot oder Ausgangsbeschränkungen halten wollen?
Ja, das ist verheerend. Das wäre verheerend, wenn es so käme. Deswegen finde ich, muss man es auch wirklich einordnen. Also ich sage ja wirklich allen, sie sollen keine Panik vor diesem Erreger haben. Das sage ich auch heute. Das habe ich immer gesagt, ja, dass es für viele nicht dramatisch verlaufen wird. Und trotzdem sehen wir, dass der Erreger wirklich sich schnell ausbreitet, sehr ansteckend ist. Und deswegen glaube ich, die Maßnahmen sind jetzt über einen gewissen Zeitraum, der ja inzwischen auch begrenzt scheint, sinnvoll. Und deswegen sollte man auf solche Leute mit so einfachen Lösungen und so einfachen Vorschlägen einfach nicht hören.
Jan, du hast heute was ganz, ganz Tolles, wie ich finde, auf Facebook gepostet und du hast damit, glaube ich, ein Lebensgefühl bei ganz vielen getroffen. Erkenntnisse einer Wissenschaftsredakteurin. Erstens, Corona wird nicht durch Blicke übertragen. Zweitens, Corona wird nicht durch Lächeln übertragen. Und drittens, Corona wird nicht durch freundliche Begrüßungsworte übertragen. Also hört auf, mit gebeugtem Haupt, finsterem Blick grußlos aneinander vorbeizugehen. Hashtag Look, Smile, Greet. Toll. Warum war das dir so ein Bedürfnis, diesen Post zu schreiben?
Mir sind einfach zu viele Menschen in den letzten Tagen begegnet, die mit gesenktem Kopf und finsterem Blick einen großen Bogen um mich gemacht haben.
Die potenzielle Virenschleuder.
Also tatsächlich, das ist eben diese Grundstimmung, die, glaube ich, jetzt auch sich eben ein bisschen ausgebreitet hat, dass man so Angst und Sorge hat, dass man die Menschen, die einem noch begegnen, und viele sind es ja gar nicht mehr, dass man die nicht mal mehr anschaut. Und das ist tatsächlich von der Stimmung her etwas, was mir nicht gefällt, was mir auch nicht behagt und wo ich inzwischen mir auch Gedanken mache und mich frage, Mann, wann wird es eigentlich wieder möglich sein, dass ich Freunde umarme und sage, schön dich zu sehen oder jemanden mit einem Handschlag begrüße? Also das ist schon was mich jetzt gerade auch umtreibt, dass ich denke, wann wird es wieder so sein wie vor dieser Pandemie?
Hast du Sorge, dass dieses Gefühl nachhaltig sein könnte bei vielen Menschen, also die immer so ein bisschen in Hab acht sind, auch längst, wenn diese Seuche längst uns nicht mehr so betrifft?
Ich glaube tatsächlich, dass wir das noch eine ganze Weile merken werden oder dass das noch eine ganze Weile in unserem Kopf rumspuken wird. Ja? Also ich glaube, dass ich bestimmt in den nächsten Monaten, wenn ich wieder jemandem die Hand gebe, immer dran denken werde, das ist jetzt irgendwie eine ungewöhnliche Situation, dass das wieder geht.
Das ist krass, das ist ja auch schon so, wenn man im Fernsehen, wenn man Filme sieht, wo die sich umarmen oder sich die Hände schütteln und auf die Schultern klopfen, hat man schon ein ganz komisches Gefühl dabei. Ne?
Das war damals.
Ja, ja, ne? Damals war das noch so.
Ja, das ist gerade tatsächlich so ein bisschen die Grundstimmung und da würde ich gerne so ein wenig gegensteuern und eben es ist tatsächlich so, man darf sich weiterhin anlächeln und man darf sich freundlich auch über 2 Meter Abstand etwas sagen, ohne dass jemand zurückzuckt und denkt, huah, was kommt denn da?
Absolut, gerade jetzt darf man das. Welchen Einfluss, Jan, hat denn diese Situation, die ja für die allermeisten von uns belastend ist, auf unser Immunsystem?
Naja, also es gibt ja wirklich auch die Virologen, die sagen, wir tun momentan gerade alles, um unser Immunsystem zu schwächen. Also wir dürfen nicht nach draußen, nicht an die frische Luft, das dürfen wir schon, aber wir sollten ja möglichst nicht, also in größeren Gruppen, wir sollten das alles reduzieren, aber wir brauchen die Luft, wir brauchen die Sonne, wir sind soziale Wesen, wir brauchen auch die Kontakte. Und das heißt, alles das, was uns ausmacht, das wird gerade runtergefahren und das schwächt natürlich unser Immunsystem. Wir können gerade nicht zum Sport gehen, die Fitnessstudios sind zu. Und das macht uns eigentlich auch anfällig. Ja? Und dann glaube ich ja tatsächlich, es gibt schon einen psychologischen Effekt, wenn ich immer nur in mich reinhorche, in meinen Körper reinhorche und darauf warte, dass es irgendwo kratzt oder hustet, ja, dann werde ich garantiert auch anfälliger dafür, dass es irgendwann kratzt oder hustet.
Wobei man ja generell sagt, Hypochonder werden nicht so schnell krank. Ne? Also Menschen, die sich gerne Krankheiten
einbilden. Die Studie
einbilden.
Dazu würde ich auch gerne noch sehen.
Was machst du denn eigentlich, um dich auf andere Gedanken zu bringen? Gehst du joggen, gehst du walken oder einfach nur spazieren gehen?
Ja, tatsächlich mache ich diese Dinge alle. Ich habe das Glück, dass ich einen Balkon habe und also
da
tatsächlich
joggst
auch
du
raus
auf
kann.
Balkon?
Man könnte auch dies machen. Wir haben ja alle von dem Herrn in Frankreich gesehen, der auf seinem Balkon einen Marathon gelaufen ist. Fand ich auch eine großartige Aktion. Also soweit geht es bei mir nicht, aber tatsächlich auf unseren Balkon kommt Sonne, wenn sie da ist. Und das ist dann tatsächlich so. Da kann man sich raussetzen und den Kopf in die Sonne halten. Und ansonsten bin ich ein Fan von lauter Musik auf den Ohren und ich bin auch schon abends im Dunkeln rausgegangen und wie eine Irre durch die Straßen geheizt zu lauter Musik. Ja, so Dinge, die man plötzlich tut, die ich auch vor einiger Zeit so noch nicht gemacht habe.
Ein schönes Bild. Ich wünschte, ich könnte dich dabei sehen.
Es ist ja kaum einer unterwegs, es sehen mich also wenige.
Singst du dann mit?
Ich habe das tatsächlich auch schon gemacht. Ich habe auch schon getanzt auf der Straße, kein Witz.
Schade. Danke bis hierhin. Wir sprechen uns gleich noch weiter und dann wirst du Fragen aus der Bayern 1 und BR24 Community beantworten.
Sehr gerne.
Laufen stärkt also das Immunsystem, aber man sollte es nicht übertreiben. Philipp Flieger ist Marathonläufer aus Regensburg, wollte sich in diesen Tagen eigentlich für die Olympischen Spiele qualifizieren, aber daraus wird ja erstmal nichts in diesem Jahr. Servus Philipp.
Hi, servus.
Philipp, ich meine, jetzt hat die Vernunft gesiegt, die Spiele werden verschoben aufs nächste Jahr. Ganz ehrlich, wie groß ist deine Enttäuschung trotzdem?
Einerseits ganz klar natürlich eine Enttäuschung. Das ist für viele Sportler natürlich mit Olympia-Ambitionen ein Riesenziel, auf das man ja letzten Endes nicht nur 4 Jahre, manche ja irgendwie auch ein ganzes Leben hinarbeiten. Gleichzeitig schwingt da aber auch eine gehörige Portion Erleichterung auch mit, weil gerade die letzten 2 Wochen, ja, glaube ich, für alle betroffenen Sportler von Unsicherheit dominiert waren und letzten Endes man schon sehr drastische Trainingseinschränkungen hatte und irgendwie so seinen geplanten Trainingsplan kaum mehr umsetzen konnte. Viele Qualifikationsrennen oder Turniere wurden abgesagt und es wurden auch keine Lösungswege aufgezeigt. Insofern war auch nicht klar, wie man sich dafür noch qualifizieren soll. Und ich glaube, da ist auch verständlich, dass man jetzt mit der Lösung, wie es jetzt getroffen wurde, auch ein bisschen Erleichterung einhergeht. Es ist ja jetzt nicht ersatzlos abgesagt worden, sondern glücklicherweise noch um ein Jahr verschoben worden.
Ich meine, du klingst jetzt gerade noch relativ optimistisch. Du hast ja wirklich wahnsinnig viel investiert an Zeit, auch an Geld. Was kannst du dieser ganzen Geschichte denn jetzt für dich persönlich Positives abgewinnen?
Das wäre jetzt irgendwie Geschauspieler zu sagen, dass mir das alles jetzt an mir spurlos vorbeigeht und ich mein Training einfach gnadenlos weiter so durchziehen würde. Also ganz ehrlich, aktuell habe ich in der letzten Woche sehr wenig trainiert.
Was heißt das? Sehr wenig.
Ich war wirklich nur 2-3 Mal gelaufen in einem Bereich, in einem Tempobereich, wo ich sage, das ist für mich ein Training. Also da reden wir so von 3,45 auf den Kilometer ungefähr, also so 16 km/h. Das Ansonsten habe ich auch wirklich mit der Situation, da bin ich ganz offen und ehrlich, auch zu kämpfen gehabt, weil habe seit Januar einen neuen Trainer, einen italienischen Trainer, war bei seiner internationalen Traininggruppe in Kenia 2 Monate, das kostet eine Menge Geld, Training auf 2000 Kilometer Höhe in Kenia ist unfassbar hart. Ich wollte dieses früher wirklich wissen. Ich wollte einen großen Schritt nach vorne machen. Ich wollte natürlich die Olympia-Quali. Und da ist schon ein bisschen was in einem erstmal zusammengebrochen.
Na klar. Also, Philipp, du hast deinen italienischen Trainer angesprochen. Bist du mit dem nach wie vor in Kontakt und berichtet der dir von den Zuständen in Italien?
Wir schreiben alle paar Tage, beziehungsweise als er aufgebrochen ist, um für ein paar Tage, so war der Plan, zurück nach Italien zu fliegen, seine Frau zu besuchen, ein paar Dinge zu erledigen und er ist nicht mehr zurückgekommen, weil dann in Italien sich die Situation ja rapide verschärft hat und hat dann natürlich auch ein ganz, ja, erschreckendes Bild gezeichnet. Und da hat man auch relativ schnell gemerkt, dass diese drastischen Maßnahmen, die ja dann in Italien zu einem gewissen Zeitpunkt ergriffen wurden, auch nicht unmittelbar, sag ich jetzt mal, sofort greifen, sondern dass dann trotzdem 2-3 Wochen dauert.
Wenn man jetzt rausgeht und laufen geht oder auch nur spazieren geht, sieht man, finde ich, so viele Menschen, Frauen wie Männer, Jugendliche, wie nie, die laufen gehen, die joggen gehen. Fällt dir das auch auf?
Das ist mir auch aufgefallen und vielleicht ein kleiner positiver Effekt dieser Krise, die momentan die Welt im Griff hält. Ich glaube, ganz viele Menschen lernen die Freiheit, die wir sonst so als Gesetz sehen, neu kennen und greifen jetzt momentan halt nach, sagen wir mal, jedem Strohhalm rausgehen zu können, Sport treiben zu können. Und nachdem ja momentan alle Fitnessstudios, Schwimmbäder und sonstigen Sportstätten geschlossen sind, ist halt Laufen immer noch, und das ist auch einer meiner Hauptargumente immer für den Laufsport, ist natürlich ein kostengünstiger Sport, den man letzten Endes von überall aus betreiben kann. Und das ist ganz schön, dass man momentan echt wahnsinnig viele Menschen auch hier in Regensburg an der Donau beim Laufen sieht.
Also Laufen gegen Lagerkoller. Hast du Tipps für Einsteiger?
Ich würde mir jetzt vielleicht nicht direkt vornehmen, wenn man jetzt kompletter Einsteiger ist oder seit, sagen wir mal, 2-3 Jahren das nicht mehr so intensiv betrieben hat, da direkt sich eine Stunde vorzunehmen, sondern ich sag mal so ganz ehrlich, einfach mal rausgehen, in einem lockeren Tempo beginnen und vielleicht mal eine halbe Stunde anpeilen. Dann wird man ja nach dem ersten Mal sehen, war das jetzt für mich schon eine große Herausforderung oder habe ich mich da jetzt leicht getan. Dementsprechend kann man das dann die Tage danach eben etwas ausbauen oder natürlich auch das Tempo erhöhen.
Das wäre doch auch noch eine Idee für dich, so einen Blog machen, Lauftipps für Einsteiger. Laufen lernen mit Philipp Flieger.
Wir haben tatsächlich auch über solche Sachen schon nachgedacht. Wir haben ja aktuell sehr viel Zeit.
Eben. Philipp, ich bedanke mich sehr bei dir für das Gespräch. Ich merke, du hast dir deine gute Laune noch nicht vermiesen lassen. Das soll so bleiben. Und ich hoffe sehr, dass du dann nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen mit dabei bist und da abräumst. Vielen herzlichen Dank, Philipp.
Ja, danke euch.
Marathonläufer Philipp Flieger aus Regensburg. Und heute, vielleicht noch eine kurze Info dazu, wurde ja auch der beliebteste Triathlon der Welt, der Challenge in Rot, abgesagt. Laufen ist eindeutig gut, um den Kopf frei zu kriegen, hilft vielleicht sogar gegen Lagerkoller, soll sogar bei leichten Depressionen helfen und bestimmt ist es auch gut für genervte Schülerinnen und Schüler. Die Abi-Prüfungen, die sollen ja nun bundesweit stattfinden, bei uns in Bayern ab dem 20. Mai. Was bedeutet das jetzt für die Abiturientinnen und Abiturienten? Joshua Grasmüller steht kurz vor dem Abi am Landschulheim Kempfenhausen am Starnberger See und er ist stellvertretender Landesschülersprecher der Gymnasien. Servus, Joshua.
Hallo, servus.
Joscha, wie läuft die Abi-Vorbereitung? Jetzt steht ja fest, am 20. Mai soll es losgehen. Mhm. Bist du schon mittendrin?
Auf jeden Fall. Ich war beziehungsweise auch schon vor den Schulschließungen mittendrin und versuche jetzt eben, soweit es eben möglich ist, mich auf mein Abitur vorzubereiten.
Wie läuft das jetzt? Habt ihr virtuelle Online-Lerngruppen oder machst du das ganz alleine?
Es ist tatsächlich von Fach zu Fach unterschiedlich. Also wir haben in manchen Kursen über einen Messenger-Dienst die Art Klassengruppen beziehungsweise eben Kursgruppen, wo auch eben unsere Lehrer mit drin sind. Es ist nicht WhatsApp, sondern es ist ein datenschutzrechtlich sicherer Messenger-Dienst, den wir da extra gewählt haben, okay. Wo wir verschiedene Aufgaben beziehungsweise Wochenpläne oder eben die verschiedenen Vorbereitungssachen dann zugeschickt bekommen, auch Rückfragen stellen können, mit unseren Lehrern in Kontakt stehen und damit unsere Infos bekommen und uns gut vorbereiten können. In einem Fach haben wir beispielsweise auch über E-Mails mit unseren Lehrern Kontakt. Also das heißt, das ist bei mir jetzt beispielsweise Englisch, da kriegen wir auch jeden Montag unsere Sachen erstmal zugeschickt und können dann eben auch nachfragen oder beispielsweise Übungsaufsätze oder sowas zurückschicken und kriegen eben so, soweit es eben geht, die gleichen Unterrichtsinhalte im Selbststudium für zu Hause, die wir eben sonst auch im Unterricht behandelt hätten.
Also da klingt durch, dass das relativ gut läuft bei euch und auch die Lehrerinnen und Lehrer da entsprechend engagiert sind?
In meinem Fall, ja, läuft tatsächlich relativ gut. Ich muss aber ganz offen sagen, ich höre von vielen Schülerinnen und Schülern, eben gerade auch in Abschlussklassen, dass es leider nicht so gut läuft. Bedeutet, dass da eben oftmals ja entweder die Lehrer zu wenig Aufgaben schicken oder auch selbstverständlich, was man nicht ausblenden kann, die Schülerinnen und Schüler einfach das nicht gewissenhaft bearbeiten, beziehungsweise da einfach zu wenig Kommunikation stattfindet. Und da kann ich tatsächlich einfach nur an alle Beteiligten appellieren, dass es, ja, man sich doch irgendwie gut auf Abi trotz der aktuellen Lage vorbereiten muss und eben da eine gute Kommunikation zwischen Lehrern und Schülern stattfinden muss.
Ich kann dir sagen, Joshua, als Vater zweier schulpflichtiger Kinder, das betrifft nicht nur euch Abiturientinnen und Abiturienten.
Ja.
Das ist ein Geben und Nehmen und mal läuft es besser, mal nicht so gut. Es gab ja diesen Vorschlag, also bevor jetzt festgelegt wurde, am 20. Mai geht's los in Bayern, man soll dieses Jahr die Prüfungen ausfallen lassen und so ein Durchschnittsabi machen. Wie habt ihr denn unter euch diese Idee diskutiert? Was habt ihr davon oder was hättet ihr davon gehalten?
Also von dieser Idee des Durchschnittsabiturs halte ich persönlich zum jetzigen Zeitpunkt relativ wenig, da wir einfach jetzt noch an dem Punkt stehen, wo wir davon ausgehen müssen, am Ende der Osterferien wieder in die Schule gehen zu können und am Ende der Osterferien ja wieder die restlichen 3 Wochen Unterricht nachholen zu können. Und deshalb sage ich, beziehungsweise deshalb kamen wir auch im Landesschülerrat zu der generellen Meinung, dass eine Diskussion über ein Notabitur, Durchschnittsabitur, wie man das immer nennen mag, zum jetzigen Zeitpunkt noch viel zu früh ist.
Ja.
Selbstverständlich, wenn wir jetzt in 2-3 Wochen hier Zustände haben, wie es in Italien aktuell aussieht, dann haben wir natürlich veränderte Rahmenbedingungen und dann muss man auch andere Optionen diskutieren, wie man eben ein Abitur dann dieses Jahr ablegen kann.
Spekuliert ihr denn drauf, Joscha, dass die Prüfungen vielleicht dieses Jahr ein bisschen leichter werden? Ich meine, letztes Jahr gab es ja Beschwerden um das zu schwere oder angeblich zu schwere Mathe-Abi. Dieses Jahr vielleicht ein bisschen Bonus für alle?
Also prinzipiell wäre natürlich eine Reduktion im Stoff oder auch insgesamt eine Einschränkung des abgefragten Prüfungsinhalts für uns Abiturienten oder insgesamt für alle Schülerinnen und Schüler, die dieses Jahr einen Abschluss machen, entgegenkommend. Und das können wir uns auf jeden Fall vorstellen, beziehungsweise
das glaube ich.
Je nachdem, wie sich es entwickelt, wird man da dann auch noch weiter in Richtung Kompromissbereitschaft meiner Meinung nach gehen müssen. Es ist aber, wie gesagt, ja, das, was wir aktuell machen, fahren auf Sicht.
Wenn wir jetzt mal in die Zukunft gucken und davon ausgehen und hoffen, dass wir diese Krise irgendwann möglichst bald überstanden haben werden, glaubst du, Corona wird sogar positive Auswirkungen auf das Lernen und auf die Schule an sich haben können für die Zukunft?
Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass wir ja aus dieser Corona-Krise beziehungsweise aus diesen 3 Wochen, der jetzt doch so ad hoc kamen, die wir zu Hause bleiben mussten, auf jeden Fall sehr gute Rückschlüsse und auch sehr gute Wegweisungen für die Zukunft herausnehmen können, dass wir einfach in Deutschland beziehungsweise insbesondere in Bayern die Kompetenz der Selbstlernfähigkeit oder insgesamt die Eigenverantwortlichkeit der Schülerinnen und Schüler noch deutlich hochschrauben müssen. Also das heißt, dass man schon in früheren Jahrgängen, in jüngeren Jahren eben da mehr auf Selbstlernen setzt, mehr da auch dieses Lernen stärkt.
Selbstständigkeit, Eigenverantwortlichkeit, ja.
Die Eigenverantwortlichkeit da noch ausbaut, um eben einerseits was fürs Leben zu lernen und um eben dann auch für unvorhergesehene Ereignisse wie jetzt diese 3 Wochen schulfrei gut und adäquat überstehen zu können.
Ja. Spannender Gedanke und ich hoffe, dass wir das wirklich aus dieser Krise ziehen können. Ein Thema, das vielleicht jetzt momentan zu Recht nicht so im Vordergrund steht, aber immer wichtig ist für Abiturientinnen und Abiturienten. Ich kann mich noch dunkel erinnern, Abi-Streich, Abi-Feier. Macht ihr euch darüber überhaupt gerade Gedanken?
Ja, wir machen uns tatsächlich sehr viele Gedanken und ich muss für mich persönlich sagen, es fiel mir sehr schwer einzusehen zu müssen, dass unsere Mottowoche, die wir eigentlich jedes Jahr hatten, also die letzte Unterrichtswoche, wo wir dann eben verkleidet in die Schule kommen, ausfallen musste. Und selbstverständlich tut es weh im Herzen, dass man eben keinen guten Abschluss an der Schule hatte bis jetzt, aber wir werden uns auf jeden Fall noch was überlegen, was wir da machen und vor allem der Abi-Ball, also dieser normale Abschlussball, den auch jede Schule in der Regel hat, da ist natürlich aktuell noch ungewiss, inwieweit der oder in welcher Form der stattfindet, weil wir da natürlich einerseits mit den Terminen jetzt wieder riesige Verschiebungen haben und andererseits natürlich auch Großveranstaltungen zurzeit nicht so das Beste sind, sage ich mal vorsichtig.
Joscha, ich wünsche euch trotzdem, dass das noch stattfindet, sei es jetzt Abi-Ball oder Abi-Streich oder Abi-Feier, weil das kann ich dir jetzt so in Rückschau sagen, es ist einfach die geilste Zeit. Die Abi-Zeit und die Zeit danach. Und ich hoffe sehr, dass ihr das noch genießen könnt. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch und alles Gute. Joshua, danke dir. Joshua Grasmüller, stellvertretender Landesschülersprecher der Gymnasien aus Kempfenhausen. Finde ich toll. Junge Leute, die sich Gedanken machen, und passend dazu eine Frage aus der Bayern 1 und BR24 Community an Jeanne Turzynski, unsere Wissenschaftsredakteurin. Jeanne, wenn wir die Krise überstanden haben, dann können wir doch nicht einfach so weitermachen wie bisher. Was muss sich dann ändern?
Das ist eine sehr große Frage. Also das ist, kann sich ja auf verschiedene Bereiche beziehen. Ich glaube, wir werden auf jeden Fall nochmal auf unser Gesundheitssystem gucken müssen. Denn auch wir haben in den letzten Jahren Dinge gemacht mit unserem Gesundheitssystem, die nicht gut waren und die uns jetzt so ein bisschen um die Ohren fliegen. Die Frage auch tatsächlich so Hygienemaßnahmen, ne? Die könnten wir die generell einfach breiter streuen. Ja, jemand sagte kürzlich, müssen wir nicht eigentlich zum Beispiel in Supermärkten an den Einkaufswagen so einfach besser desinfizieren und dafür wirklich das so institutionalisieren, ja, solche ganz praktischen Dinge. Was es für unser Miteinander macht und auf unser Miteinander sich auswirkt, das wissen wir noch nicht so genau, das werden wir dann sehen. Vielleicht passen wir auch alle ein bisschen besser auf uns auf, ja, vielleicht sind wir ein bisschen umsichtiger, das wäre wünschenswert.
Das wäre schön.
Schauen wir mal.
Nächste Frage aus der Community: Hilft Vitamin C gegen Corona?
Also Vitamin C hilft, um unser Immunsystem zu stärken, und alles, was unser Immunsystem stärkt, ist gut. Dass es ganz konkret gegen Corona hilft, glaube ich nicht.
Eine Freundin sagt, schreibt hier eine Userin, das Virus würde aus einem Genlabor in China kommen. Was ist da dran?
Die Russen haben seinerzeit HIV erfunden, wahlweise auch Bill Gates oder der CIA. Sind so Verschwörungstheorien, ja, und da gehören sie auch hin, Verschwörungstheorien.
Nächste Frage: Stimmt es, dass das Champions-League-Spiel zwischen Atalanta Bergamo und Valencia schuld an der Corona-Krise in Italien ist?
Also das ist ein Hotspot, von dem man weiß, dass da sehr viele Menschen aufeinander waren, die wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt besser nicht aufeinander gewesen wären. Dass das das Einzige ist, glaube ich nicht, aber es war sicherlich ein entscheidender Moment.
Reicht es, wenn man sich mit kaltem Wasser die Hände wäscht, oder muss das zwingend heiß sein?
Also tatsächlich ist die Temperatur nicht so entscheidend, sondern es ist halt wirklich dieser Effekt, dass das Wasser mechanisch einfach Keime, Erreger wegspült von der Hand. Insofern, nee, es muss nicht zwingend heiß sein.
Jetzt hört man doch immer wieder auch von jüngeren Leuten mit schwerem Verlauf. Hat sich das Virus verändert? Ist es gefährlicher geworden?
Also dazu können wir zurzeit noch nichts sagen, inwiefern sich das Virus verändert hat. Es ist wohl eher so, dadurch, dass wir jetzt einfach mehr Zahlen haben, mehr Infizierte haben, haben wir einfach auch tatsächlich hin und wieder Fälle von jüngeren Menschen, die es schwer trifft. In der Tat kriegen wir jetzt immer mehr solche Fallbeispiele, wo es auch Menschen, die jung sind oder Menschen mittleren Alters doch trifft und sie schwer verlaufende Fälle haben. Das hängt einfach mit der Menge der Infizierten zusammen. Und es kann auch sein, dass wir in ein paar Wochen nochmal revidieren müssen und sagen, es stimmt eben nicht, dass es nur die Älteren und die Schwerkranken hart trifft, sondern eben in ähnlichem Maße die Jüngeren. Aber dass es an einer Mutation des Virus liegt, das lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen.
Brigitte schreibt uns: Ich suche Tipps für gute Laune. Habt ihr eine Idee?
Tja,
nicht nur also eine,
ich würde
oder?
Sagen, ja, ich wollte sagen, tanzen hatten wir schon, in der Sonne sitzen hatten wir auch
joggen
schon.
Gehen.
Es gibt Joggen gehen, ist sicherlich nicht schlecht. Wer einen Garten hat, kann anfangen, jetzt im Garten zu werkeln oder auf dem Balkon irgendwann, wenn die Minusgrade vorbei sind, vielleicht was anzupflanzen. Das hebt sicher alles die Stimmung.
Hast du einen grünen Daumen, Jan?
Null. Pflanzen haben bei mir so verloren. Bin ich völlig die falsche Ansprechpartnerin?
Macht es dein Mann oder macht es deine Tochter dann bei euch?
Die können das beide gut. Das ist so wie mit dem Kochen. Ich kann auch nicht kochen. Also so lebenserhaltende Dinge sind bei mir ganz schwierig.
Wir zwei wären echt ein Dreamteam. Ne?
Wir verhungern, ja.
Wir alles verhungern klar. Und es ist eine Wüste auf unserem Balkon. Jan, danke dir sehr und wir sprechen uns dann morgen wieder.
Bis morgen.
Humor und Zuversicht sind in diesen Tagen noch wichtiger als sonst. Und ein super Beispiel für Optimismus ist Susanne von der Gärtnerei Hartmann aus Deggendorf. Und die hat heute bei Markus Fahn im Bayern 1 Morgen angerufen.
Wir haben ja auch letzten Samstag ganz abrupt schließen müssen und haben jetzt versucht, einen Lieferservice an unsere Kunden aufzubauen, damit die ein bisschen Frühling ins Haus kriegen. Und wir wollten uns erstens bedanken bei unseren Mitarbeitern, die diesen ganzen Trubel hier mitmachen, mitorganisieren, sich stundenlang ans Telefon hängen, E-Mails beantworten und dann natürlich an unsere Kunden, die uns echt, echt toll unterstützen und die bestellen und die mir dann eine Tafel Schokolade hinlegen oder 10 Eier. Und es ist einfach sehr rührend. und die rufen an oder schreiben eine Mail oder kontaktieren uns über Facebook und Instagram, also über alle möglichen Kanäle, und wir versuchen das alles zusammenzusuchen und fahren denen das vor die Haustür, natürlich kontaktlos, und hoffen, die haben dann etwas Spaß.
Unterstützen wir alle unsere lokalen und regionalen Geschäfte, die Bäcker, die Metzger, die Buchhändler, die Gärtner. Das hilft nicht nur den Unternehmen und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern es ist auch gut für unser Gewissen und somit für unsere seelische Gesundheit. Und für die ist vor allem unser Podcast-Psychiater Doc Pablo zuständig.
Hallo, hier ist Doc Pablo und hier ist mein Tipp zum Tage. Gut schlafen und einschlafen in Zeiten von Corona. Halten Sie trotz Corona, Existenzängsten, Angst vor Kurzarbeit oder Angst vor Umsatzausfall eine gute Schlafhygiene ein. Ihr Schlafzimmer oder der Ort, wo Sie schlafen, sollte frei von elektronischen Geräten sein. Kein Fernseher, kein Tablet, in das Sie hineinschauen. Keine schlechten Nachrichten sehen oder hören. Das Bett sollte ein Ort des Schlafens sein, ob allein oder zu zweit. Gehen Sie nur ins Bett, wenn Sie müde sind und wenn Sie wirklich, wirklich schlafen wollen. Wenn nicht, dann nicht. Ihr Gehirn denkt sonst, das Bett ist Wohnzimmer, Esstisch oder irgendwas anderes, nur kein Ort, um in die Nacht erholsam gleiten zu können. Vor dem Bett gehen, mit dem Tagewerk abschließen. Was am Tage war, bleibt im Tage, auch Corona. Das Virus hat nachts nichts mehr bei Ihnen zu suchen. Wer Corona nicht zurücklassen kann, der kann mit einer kleinen Trance zur Entspannung auf seine Atmung achten, immer tiefer und immer tiefer gleiten und sich dann vorstellen, in einem intergalaktischen Raumschiff unterwegs zu sein, das mit gezielten Laserschüssen die im Weltall umherfliegenden Coronaviren abschießt. Modernes Schäfchen zählen. Sollten Sie dennoch nicht einschlafen, dann stehen Sie wieder auf. Lesen Sie ein Buch oder das Infektionsschutzgesetz der einzelnen Bundesländer, da schlafen Sie garantiert wieder ein. Viele haben zum Glück kein Problem beim Einschlafen. Sollten Sie aber massiv grübeln, aus Sorge steckt eine handfeste Depression dahinter oder was viel Schlimmeres, dann rufen Sie bitte Ihren Psychiater an. Aber nicht mitten in der Nacht, denn der schläft dann nämlich. Bleiben Sie gesund und denken Sie daran, keine Panik.
In diesem Sinne, schlafen Sie heute gut. Morgen gibt es eine neue Folge von Corona in Bayern. Und denken Sie dran, cool bleiben, Finger aus dem Gesicht und Hände waschen.
Corona in Bayern, der Podcast von BR24 und Bayern 1.